So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Leseecke. Begrüß dich erst herzlich und heute legen wir mal nicht direkt los, sondern machen mal wieder ein bisschen schöne Dinge, zum Beispiel die Omida AG erwähnen, die mich so wunderbar unterstützt. Es geht ja rassig auf unseren Homöopathie-Kongress zu, wo wir vielleicht noch geschafft haben, ihr werdet es ja sehen, auch ein paar Interviews noch im Vorfeld zu machen oder auch hinterher mit den tollen Referenten, die da sind. Ihr könnt das auch mal irgendwo verlinken in den Shownotes. Gibt es ja auch schon eine schöne Seite, Schweizer Homöopathie-Kongress. Geht auf jeden Fall zahlreich hin, damit so Veranstaltungen auch wahrgenommen werden, auch in der Schweiz, dass wir da uns was unternehmen. Gerade auf den Hinblick auf die Europalage für Homöopathie ist das wichtig, dass im Moment jeder, der Homöopathie in den nächsten 20 Jahren oder plus noch nutzen will, sich auch da stark macht dafür, dass das so bleibt. Genau, also da mal wieder ein Riesendank, nicht nur für die finanzielle, sondern auch moralische, freundschaftliche und eben das Unterstützung und das große Engagement allgemein für die Homöopathie, aber auch mal wieder ein Riesendank an euch. Wir hatten in den Sommerferien sogar mal wieder eine sehr hohe Chartplatzierung in den alternativen Heilmethoden-Charts in der Schweiz und warum auch immer in Irland. Das raff ich ja auch mal nicht so ganz. Ich kriege dann ab und zu so E-Mails. Die sind unter den Top 10. Und ich denke so, wo? In Irland? Hä, wieso das? Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die den Podcast unterstützen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr ihn hört. Wobei, ihr wisst es ja, ich mache ihn hauptsächlich für mich, weil es mir Spaß macht. Und weil ich gerne über Homöopathie rede. Und auch die, vor allem auch die Interviews gerne nochmal höre später. Insofern stimmt es nicht ganz, dass ich ihn nur für euch mache, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn ihr ihn auch hört. Und ich glaube, dass es auch nur so gut läuft, weil da auch viel geteilt wird. So freue ich mich immer unter Unterstützung. Wie ihr mich unterstützen könnt, ist natürlich die Folge hören. Das ist immer super. Sie auch weiterempfehlen oder teilen oder Kommentare schreiben oder als Interviewgast kommen und den Podcast bereichern. Genau, oder ihr könnt auch, wenn ihr eine eigene Website habt, zum Beispiel den Podcast in eure Website einbinden und so weiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Das freut mich sehr. Wenn ihr einen anderen Podcast lieber hört, unterstützt unbedingt den Homöopathie-Podcast, weil es spielt gar keine Rolle, welcher Homöopathie-Podcast in den Charts of Top 10 ist. Hauptsache, da ist einer. So, falls ihr auch denkt, mein Gott, die drei Homöopathie-Podcasts sind dermaßen lahm. Die zwei komischen Frauen da aus Berlin und dann die komischen Schweizer da, die immer über Milch und Muttermittel reden. Und am schlimmsten ist der Typ aus Chur, der die ganze Zeit sich selber lustig findet. Ich mache einen eigenen Podcast und komme damit unter die Top 10. Na, bitte loslegen. Den geilsten Podcast ever voranbringen, damit ich ihn auch hören kann. Jetzt kann ich nämlich schon drei Podcasts und dann bald vier hören. Auch das ist eine Bereicherung. Ich denke, langfristig sollten wir uns vielleicht auch mal als Homöopathie-Kollektiv nochmal überlegen, ob wir uns nicht vielleicht auf irgendeiner Ebene auch nochmal zusammentun könnten, um da wirklich ein großes, auch Social-Media-Präsenz und so zu machen, dass nicht jeder einfach 100 Follower hat irgendwo und denkt, ja, geil, ich habe 100 Follower, ne? Sondern dass wir die allen 100 Follower mal zusammenlegen und dann irgendwie 10.000 oder mehr Follower haben und mal so einen richtigen YouTube-Kanal machen. Aber keine Ahnung, wir nennen den Homöopathie-TV und da läuft dann halt mein Quatsch von 16 bis 17 Uhr und zur Primetime läuft dann halt dein Podcast. Ne? Oder dann gibt es noch die Samstagabendshow mit Roland Metner und die Morningshow mit Frau Hughes. Oh, homöopathische Frühstücksfernsehen. Und am Mittag kommt natürlich dann Barbara Salesch, die Schulmediziner abwatscht. Nein, also, sorry. Ich weiß das. Ich wollte ein bisschen Quatsch machen mal wieder. Wir machen aber heute was Cooles, was ihr demnächst noch mehr im Podcast hören werdet. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit Elisabeth Dünkel, die lange Jahrzehnte unter dem Namen Elisabeth Schulz bekannt war. Sie hat auch ein Buch geschrieben, oder sogar mehrere, wenn ich mich nicht irre. Sie macht auf jeden Fall schon seit sehr, sehr langer Zeit Homöopathie und das ziemlich erfolgreich. Und sie hat zum Beispiel ein Buch, was ich inzwischen habe, Mein Leben mit Homöopathie. Und sie hat mehrere coole Artikel, die ich durchgelesen habe und gedacht habe, das wäre eigentlich auch etwas für die Leseecke. Das ist jetzt nicht ganz so wie sonst, dass ich das noch nicht gelesen habe. Das werden wir dann mit dem Buch machen. Aber diesen Artikel fand ich ganz schön. Den würde ich gerne mal anlesen und euch dann empfehlen, den weiterzulesen, weil das ist eine ziemlich coole Art, Homöopathie zu machen. Oder ihr wartet auf das Interview, wobei das kann sein, je nachdem, wie sich das mit der Leseecke und dem Sendetermin überschneidet, kann es natürlich auch durchaus sein, dass das Interview mit Frau Dünke schon gelaufen ist. Falls nicht, wird es bald kommen. Da viele wird da nicht sein. Aber wir werden sicherlich aus den zwei Artikeln, was ist biodynamische Psychotherapie und biodynamische Homöopathie, aus den zwei Artikeln werden wir immer mal lesen, weil ich die großartig finde. Und euch würde ich empfehlen, sie zu lesen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und eben das Buch Mein Leben mit Homöopathie, das wird dann im Podcast Leseecke ein, zweimal oder plus mehr, wenn es mir gefällt, öfter erscheinen. Und uns deswegen ab jetzt begleiten. Das Buch, da heißt sie eben noch Schulz, also nicht durcheinander kommen. Hä, wer ist jetzt der Schulz und wer ist jetzt Dünke? Ehemals Schulz, jetzt Dünke. Heute aus dem etwas kürzeren Artikel, was ist biodynamische Psychotherapie? Ich habe den Artikel etwa gelesen vor 6 Wochen oder so. Das heißt, so ganz frisch ist es bei mir auch nicht mehr. Aber ich hatte ihn noch eben auf die Seite gelegt, dass ich gedacht habe, irgendwann in der Lesenecke machen wir das mal. Das ist scheinbar eine Mietschrift. Vortrag über biodynamische Psychotherapie am 21.03.2004 in Cham, was soweit ich weiß in der Schweiz liegt, für die dritte Atemtage. Tja, vielleicht gibt es aber auch irgendwo anders noch auf dem Planeten, ne? Ein Dorf Cham. Von der Lust am Heilen. Von der Lust am Heilen heißt ein Buch über biodynamische Psychotherapie, das zwei Journalisten in enger Zusammenarbeit mit Gerda Boyensen geschrieben haben. In den letzten 18 Jahren war ich Schülerin von Gerda. Da ist eine große Dankbarkeit in mir für diese wundervolle Frau, die durch unermüdliches Arbeiten ihre Methode der Körperarbeit und Spiritualität in die Welt der Psychotherapeuten gebracht hat und seit 1968, könnt ihr mal alle nachrechnen, wie alt ich da war, maßgeblich an den Veränderungen in der Therapieszene der Psychotherapie weltweit beteiligt war. Sie starb am 29.12.2005. Das oberste Gebot der biodynamischen Psychotherapie, oder nennen wir es das erste Gesetz in der Biodynamik, ist die Liebe. Das würde auf jeden Fall Dr. Hughes sehr freuen. Keine Ahnung, ob er von dem viel gehalten hätte sonst. Aber dass das oberste Gebot die Liebe ist, das hätte ihm gefallen. Und deshalb ist es für mich auch so leicht gewesen, mich darauf das einzulassen, weil das so ähnlich ist zu der Art, zu dieser liebevollen Art, wie Dr. Hughes Homöopathie praktiziert hat, dass mich das gerade angesprochen hat hier. Gerdas Einstellung in Bezug auf das Verhältnis zwischen Klient und Therapeut ist aus der Sicht einer guten Mutter leicht zu verstehen. Sie hat sich an der Natur orientiert und beobachtet, also sie ist wahrscheinlich Gerda, ne? Gerda hat sich an der Natur orientiert und beobachtet, wie Tiere ihre Jungen aufziehen. Ja. Hoffentlich nicht den Schuhschnabel. Ich hoffe mal mit dem Bub, das ist für uns beide heute noch ein traumatisches Erlebnis gewesen. Wir haben nämlich beide so eine Phase gehabt, wo wir sehr gerne auf Netflix so Tierdokus geschaut haben. Ich weiß nicht, was mit den moderneren los ist. Nach einer Zeit konnte man die nicht mehr gucken, weil entweder gab es Mord und Totschlag oder irgendwelche tieftraurigen Erkenntnisse, wie scheiße die Natur ist und wie bestialisch die Leute miteinander umgehen dort. Die Tiere heißen Leute. Und der Schuhschnabel, der kriegt 2 Kinder und lässt einfach konsequent 1 davon verhungern. Jesus, was stimmt nicht mit dem Vogel? Ja, oder wir haben ja bei den Löwinnen, ne, dass die dann, hatten wir einen so einen Löwinnen-Dokumentation, wo dann einfach in der ersten Szene erstmal schön die Mutter drauf geht und dann das scheiß Kamerateam den Löwenbabys beim Sterben zuschaut und es einfach eiskalt filmt. Also wir sind beide, ich und mein Bub, sind schwer traumatisiert von diesen Netflix-Dokus und können es absolut nicht empfehlen. Also ich hoffe, Gerda hat sich nicht an dem orientiert und die Gesetze der biodynamischen Psychotherapie sind, kriegst du 2 Kinder, lass 1 verhungern. sondern an hoffentlich anderen Tieren, aber also wenn das die Natur ist, ne, wundert mich es auch nicht, warum wir Menschen so komisch drauf sind, ne, wenn das unsere Ursprünge sind. Sie hat sich an der Natur orientiert und beobachtet, wie Tiere Junge aufziehen. Die Tiermutter erfüllt instinktiv die Bedürfnisse ihres Babys. Na, eben. Außer ist der verdammte Schuhschnabel. Ist fürsorglich, aufmerksam, unterstützend und liebevoll, bis das Kind seinen eigenen Weg gehen kann. So hingegeben wie eine gute, noch mit ihrer Instinktivnatur verbundenen Mutter war auch Gerda in ihrer Arbeit mit Schülerinnen und Klienten. Selbst im hohen Alter spürt berührte sie anteilnehmend und mit Neugier das erlittene Leid anderer Menschen auf. Voller Liebe, Toleranz und Mitgefühl für die Schwächeren der anderen war sie immer auf der Seite des Klienten. Das ist interessant, in der systemischen Psychologie sollte man immer auf der Seite des Opfers stehen oder des Ausgegrenzten, was in manchen Fällen auch der Täter ist. Also systemisch, was wer der Opfer und Täter ist, naja, ist vielleicht nicht ganz richtig jetzt gesagt, ne? Opfer und Täter ist vielleicht nicht so richtig. Sagen wir mal ganz klassisch, immer auf der Seite des Ausgegrenzten sollte man stehen, was im Familienverbund nämlich unter Umständen sowohl Opfer als auch Täter sein kann. Aber natürlich, wenn der Patient zu mir kommt, an der Seite des Klienten zu stehen und nicht auf seinem Peiniger, ist natürlich trotzdem eine super Idee. Es war ihr ein großes Anliegen, den Menschen in seinem So-Sein mit Akzeptanz zu begleiten. Sie stellte einen energetischen Raum zur Verfügung, in dem die verwundete Seele sich entfalten und in archaische, ozeanische Tiefen und transpersonale Bereiche eindringen konnte. Sagt mir alles ehrlich gesagt nichts. Kann mir was drunter vorstellen, aber was transpersonale Bereiche sind, schwierig. Ist ja auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Ne? Manchmal hat man das Gefühl, das ist ein feststehender Begriff, aber das benutzt ja jeder auch gerade, wie er will. Ihre Schüler lernten für jede therapeutische Situation absichtslos das richtige Werkzeug zu haben, um den Lebensprozess zu begleiten. Und das ist das, was ich großartig finde an dem, weil das genau wie Dr. Hughes gearbeitet hat. Jetzt hat er wahrscheinlich von biodynamischer Psychotherapie nichts gewusst. Jedenfalls würde mich das sehr überraschen und erstaunen. Aber instinktiv hat er genau offensichtlich das gemacht, weil er sich ja auch in großen Teilen sehr an der Natur und der Spiritualität orientiert hat. So wird er wahrscheinlich sogar ziemlich zur selben Zeit ähnliche Erkenntnisse gehabt haben oder Unterricht gehabt haben in diesen Themen. Und dieses Absichtslose, das haben wir natürlich auch bei Hahnemann schon drin. Und dass wir diese Werkzeugcharakter, ne? Ich bin als Therapeut das dienende Werkzeug des Klienten. Diese Absichtslosigkeit, dass ich die Lebenskraft wirklich ohne eigene egozentrische Wünsche von der muss jetzt geheilt werden, um mein Ego zu bäbeln, sondern würde ich absichtslos versuche, der ähnlichste Mittel zu finden und mein Bestes zu geben und mir im Klaren zu sein, auch dass ich jetzt nicht die Verantwortung trage für all seine Probleme, sondern dass ich die Verantwortung dafür trage, ein absichtsloses Werkzeug zu sein. Auch wenn wir da immer so ein bisschen degradiert werden. Also hier sehen wir ja, es geht ja nicht nur darum, das Werkzeug zu sein, sondern die oberste Gesetzmäßigkeit ist ja die Liebe. Das heißt, was wir hier schön verbinden, ist das, was Dr. Hughes uns schon mitgeteilt hat oder was wir auch bei Hans-Jürg 18 in dem tollen Interview schon besprochen haben, dass natürlich der Therapeut jetzt nicht einfach so eine Art, keine Ahnung, Maschine da ist, die keine eigenen Emotionen, Themen oder sonst was hat, sondern dass das nur ein Teil des Therapeuten ist, seine Absichtslosigkeit, aber dass das nicht bedeutet, er darf jetzt einfach nur noch so eine Art, keine Ahnung, Rohrzange da sein. Werkzeuge bieten die Biodynamik in einer großen, lebendigen und kreativen Vielfalt. Werkzeuge. Okay. Sitzt vergnügt, als Anführungsstrichen, war ein Satz, den die Therapeuten in Gerdas Ausbildungswochen oft hörten, wenn die Klienten durch tiefe, schmerzvolle Prozesse gingen. Jede Therapie muss Spaß machen. Ne? Da hat sie mich spätestens da ziemlich abgeholt. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Also, das ist ja was, wo ich manchmal auch Patienten wirklich vergraule. Wenn die dann keine Lust haben auf Spaß, sondern auf ernstes Leiden, dann werden auch oft Witze von mir, die jahrelang verstanden worden sind, nicht mehr verstanden. Na, dann wird mir das auch plötzlich falsch ausgelegt. Na, da habe ich offensichtlich dann nicht den richtigen Ton gefunden. Ich denke, das ist auch ein Unterschied, ob jetzt Therapie witzig sein soll oder Spaß machen. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich immer, dass der Therapieablauf auch was Freudvolles, was Interessantes, was Neugieriges, was Begeisterndes hat und dass wir auch den Fokus legen auf das, dass diese Entwicklungsprozesse nicht immer hart und steinig und schwierig und voller Rückfälle sein müssen, sondern dass Entwicklung natürlich auch Spaß machen kann und ich das auch schaffen kann, selbstverständlich, jetzt vielleicht nicht alle Entwicklungsschritte, aber doch einige, oder sagen wir mal sogar die meisten, würde ich behaupten, die gehen auch toll mit Leichtigkeit. Wir haben oft einfach nicht das Engagement. Ne? Wenn es leicht geht oder wenn wir gefühlt haben, na komm, so schlecht geht es mir gar nicht, dann machen wir diese Entwicklungsschritte nicht. So braucht es oft dieses tiefe Leiden auch, bis man gewisse Entwicklungsschritte macht. Manchmal werden wir aber auch hineingeworfen. Und das ist eine Fähigkeit, die ich errungen habe, die ich lange Jahre wirklich nicht besessen habe, dass auch schwierige Prozesse inzwischen Spaß machen dürfen. Und sie gehen auch. Hatte da letztens ein sehr persönliches Vorkommnis, was mich sehr betrübt hat, mit einer langjährigen Freundin. Und das hat mich stark eingenommen. Ne, so, will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, spielt auch nicht so eine mega Rolle, was meine Probleme jetzt sind. Aber ich habe das relativ schnell mit einem sehr freudvollen und spaßigen Prozess verbunden, wo ich gemerkt habe, super, das ist jetzt eine Einladung für bestimmte Themen nochmal anzuschauen, mal wieder auch bestimmte Therapeuten aufzusuchen, da auch mal wieder mit sich auseinanderzusetzen, auch nochmal einen anderen Aspekt vielleicht einer homöopathischen Behandlung dann anzugehen und so weiter. Und das hat mir alles sehr Freude gemacht und schlussendlich war dann diese Begegnung, so traurig sie auch immer nur ist, für mich ein großer Gewinn und auch natürlich mit hoffentlich der Art von Gewinn, dass solche Freundschaften in Zukunft dann auch eine andere Qualitäten vielleicht bekommen, wenn ich sie auch anders wieder wahrnehme, reinbringe und natürlich auch dann gelernt habe, nicht nur was jetzt der andere angeblich als falsch gemacht hat, sondern auch was der eigene Anteil an dem ist und was man dort wie wieder auch erfahren darf. Also jede Therapie muss Spaß machen, ist natürlich auch wieder eine Auslegungssache. Was macht einem Spaß? Das ist ja auch etwas, was sehr individuell ist. Aber ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, dass zumindest dem Therapeuten seine Therapie Spaß machen sollte. Das wäre schon mal etwas. Ne? Und das ist etwas, was ich bei unseren Studenten oft vermisse. Also diese Leichtigkeit und Lockerheit, die ich ja versuche, auch im Unterricht oder auch hier im Podcast wirklich auch vorzuleben, die ist ja nicht gekünstelt. Ich bin ja wirklich so. Und wenn ich was lerne, macht mir das Spaß. Ich arbeite ja parallel an einem Projekt, was ich noch nicht erklären oder sagen kann, weil ich gar nicht weiß, ob es dann nachher stattfindet. Sonst verspreche ich wieder Dinge, die nie stattfinden werden. Aber es macht mir einen Haufen Spaß und ich hoffe, dass das auch ein großer Erfolg wird, was ich da mache. Und dieses Machen, was einem Freude macht, bringt einfach so viel Energie und Begeisterung in den Prozess. Also ich finde, grundsätzlich sollte schon mal der Therapeut, ne, diesen Spaß empfinden an der Therapie, die er macht. Wenn dann man aber das auch noch überträgt, ne, an den Patienten, der plötzlich Lust hat, an sich zu arbeiten, der wirklich mit sich Fortschritte machen will und weitergehen will auf dem Weg und sei es nur, um gesund zu werden. Man muss jetzt ja gar nicht die große spirituelle Durchbruch und Erleuchtung passieren, ne, sondern einfach nur gesund werden will und da so ein gewisser sich mitgenommen fühlt, dann ist das natürlich sehr individuell. Ne. Gibt sicher auch Patienten, die dann sehr befremdlich sind, wenn da so ein begeisterter Homöopath sitzt und sich riesenfreut, wenn er irgendein seltenes Mittel erwischt hat und das dann nur wirkt, kann wahrscheinlich der Patient diesen Spaß auch nicht wirklich nachvollziehen. Aber das ist auch eine Ausstrahlung, auch wenn das vielleicht nicht für jeden Patienten jetzt das aller 1A ist, das ist aber eine Ausstrahlung, die ich gern hätte und die ich auch gerne außen vertrete und wo ich gern auch dafür bekannt bin, der komische Typ zu sein, der auch in den Therapiesitzungen, wenn es um schwierige Themen geht, immer auch mal wieder was Witziges an der Situation finden kann. Ja. Klient und Therapeut müssen sich gut fühlen, sonst ist die Arbeit nicht gut. Das ist natürlich ein ganz basic Satz. Und ist ja auch etwas, was ich den Studenten auch immer wieder mitgebe, wenn man sich selber erinnert an seine Anfangsphase, wenn man zu Therapeuten geht, unabhängig jetzt von Homöopathie. Der Patient in der Regel, gerade wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht, heute sind Patienten ein bisschen mehr aufgeklärter auch noch, aber in der Regel verstehen die ehrlich gesagt nicht. Ne? Also wer könnte von den Patienten schon genau erklären, was ein Kraniosakraltherapeut jetzt genau macht und warum? Oder ein Osteopath? Und selbst wahrscheinlich bei den Medizinern ist es dann oft unklar, was genau ist denn jetzt ein Internist, was behandelt der denn jetzt alles. Das heißt, wir haben da viel Unklarheiten und deshalb bleibt der Klient natürlich aus zwei Gründen. Das erste ist, weil es funktioniert, die Therapie, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den kann man auch nicht außer Acht lassen. Aber wenn der Patient über lange Jahre kommt, dann braucht es eine gewisse Form von Sympathie. Gibt sicher auch Patienten, die so den steinigen Weg gehen und sagen, komm, ich hasse den Typen, aber der kann mir immer wieder helfen, ich gehe trotzdem hin. Das mag schon auch geben, aber ist sicherlich eher das Kleinere. Und bei der ersten Möglichkeit, so einen Therapeuten zu verlassen, gehen die auch. Ne? Da klappt man das erste Mittel nicht und dann tschüss sind die für immer weg. Ne? Kommen auch nie wieder und denken, ja, also ein Glück, muss ich da nicht mehr hin, ich finde schon noch einen anderen. Aber andersrum, ne, wenn diese Klienten-Therapeuten-Verhältnis gut ist, dann darf man auch mal ein, zwei Mittel geben, die vielleicht nicht so mit einem Mega-Durchbruch gewesen sind. Und man verliert nicht sofort das Vertrauen. Und allgemein schaffen wir natürlich, das hat sie ja hier auch gesagt, wir schaffen diesen energetischen Raum, wenn man es so nennen möchte, dass auch Heilung wirklich passieren kann. Und eben ohne jetzt immer wieder auf Dr. Hughes hinzuweisen, aber die sich mit der Arbeit von Dr. Hughes eben auskennen, mein Lehrer, die wissen auch, dass das exakt genau das ist, was er immer wieder gesagt hat, halt nicht mit diesen Worten. Was verstehen wir unter Biodynamik und warum hat Gerda für ihre Arbeit ausreichend diesen Begriff gewählt? Bios, das Leben, das ist einfach, aber was bedeutet der Begriff Dynamik? Nehmen wir die Musik zur Hilfe, hier bedeutet Dynamik die Spannung zwischen dem leisesten Ton und dem lautesten Ton. Auf das Leben übertragen bedeutet dies, sich der Spannweite des Daseins ganz auszuliefern. Den meisten Menschen macht das große Angst. Sie halten sich lieber an den gewohnten Sicherheiten fest und leben somit in ihrer Lebenslüge. Aus der Angst heraus, dem Lebensfluss zu folgen. Sie suchen nach dem Vergnügen und verdrängen unangenehme Gefühle, weichen den Herausforderungen des Lebens aus, bis das Leben dann mit Schicksalsschlägen oder Krankheiten zum Aufwachen ruft. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist meine Lebensaufgabe? Sicher eine sehr spirituelle Betrachtung, ne, im Sinne von Dahlke und Detlefsen und so weiter, die Krankheit ja auch in diese psychosomatische und psychologische Ecke mit eingebunden haben, was wir heute aus epigenetischen Gründen auch wieder sehen oder aus Unterbewusstseinsforschung oder Hirnforschung auch wieder sehen, wie das zusammenhängt. Und dass das eben nicht nur jetzt eine spirituelle, karmische Thematik ist, ne, weil ich nicht genug an meinem Leben gearbeitet habe, kriege ich dann als Strafe irgendeine Krankheit. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen überholt, hoffentlich, weil diese mit Schuldgefühlen arbeiten und den Leuten immer wieder irgendwas unterstellen, was sie angeblich als falsch gemacht haben. Und Krankheit so in diese Ecke von Negativität, Schuldgefühle ja, und all das Zeug zu stellen und der hättest dich halt früher mehr um das kümmern müssen, bla. Ne? Das ist nicht sehr zielführend. Und macht den Patienten erstmal auch klein und erniedrigt ihn. So in dem Sinne ist das sozusagen dieses Menschen machen das und Menschen machen das, was sie hier geschrieben hat, ist aber immer zu verstehen ohne diesen Schuldanteil. Also der Mensch kann sich ja frei entscheiden. Ne? Und wenn er sich entscheidet für das, ohne zu wissen, was die Konsequenzen sind, dann ist das eben nicht wie in der Juristerei. Ne? Unwissenheit schützt da vor Strafe nicht, vor Gericht, aber im Leben schon. Die meisten Patienten sind hochgradig unschuldig an ihrer Erkrankung. Und das finde ich auch, sollte man immer so rangehen an den Patienten. Wie tief kann ich auf der emotionalen Ebene Freude und Schmerz fühlen? Wie groß ist meine Empfindungsfähigkeit in Liebe und Leid, in Glück und Unglück, in Freude, Sinnlichkeit, Lust und Trauer? Wie weit bin ich bereit, in Gemeinschaft zu leben? Habe ich die Einsamkeit, das Alleinsein in meinem Leben und somit das Erwachen, sprich Erwachsenwerden, integriert? Kann es sein, dass ich in vielen Lebenssituationen immer noch aus dem verletzten, alleingelassenen Kind heraus reagiere, meine ungezügelten Gefühle lieblos an anderen Menschen auslassen werde? Und so weiter. Der Artikel geht noch so 2-3 Seiten. Ich lese hier noch was vor, was ich angestrichen habe. Die Rolle des Therapeuten in der biodynamischen Psychologie ist es, den Klienten durch seine Neurose hindurch zu seiner eigenen inneren Sicherheit zu führen. Und die Aufgabe des Therapeuten ist es, den Schlüssel in jedem Prozess zu suchen, damit das Leben in seiner ganzen Dynamik Platz hat und die Persönlichkeit sich mit ihrer ganzen Schönheit entfalten kann. Tolle Sätze, hohe Ziele, hehre Ziele und stimmen eben sehr überein mit der homöopathischen Art zu arbeiten. Einerseits diese durchbegleiten, ist ja eine wichtige Aufgabe, darüber haben wir, glaube ich, in irgendeiner letzten Folge oder gar nicht so lange her Folge auch schon gesprochen. Was ist eigentlich die Aufgabe eines Therapeuten? Und ich, also nicht, schaff's gleich. Also, nicht meinend, dass das jetzt mir allein obliegt, ne, diese Fähigkeit. Aber ich glaube, dass eine meiner großartigen Fähigkeiten ist, Leute wirklich auch durchzubegleiten durch den Prozess, egal wie der läuft. Dieses nicht von der Seite weichen, wenn der Patient das will und der Vertrauen da ist, das ist sicher etwas, was ich ohne mit der Wimper zu zucken kann. Da gehe ich durch alle Krisen mit und bin zu jeder Zeit erreichbar, wenn es das braucht. Natürlich nicht ungefragt, ne? Das wäre übergriffig. Aber wenn der Patient Hilfe sucht, bin ich da. Und zwar ohne dann da irgendwie, ja, aber sie hätten ja vielleicht das nicht oder so, ne? Sondern wirkliche Begleitung. Ich denke da immer so ein bisschen an das, auch wenn das jetzt ein bisschen ins Religiöse hineingeht, aber es gibt diese Karte, die mich immer wieder sehr berührt, wo am Anfang sind so Fußspuren nebeneinander im Sand und dann sind dann zeitlang nur noch eine Fußspur. Und dann gibt es ja diesen Spruch, ne, Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt Gott oder ich, Christus oder wer auch immer, sagt, nein, guck, da wo wir nur eine Spur ist, da habe ich dich getragen. Und das berührt mich jedes Mal wieder, auch jetzt schon wieder, weil das ist etwas, was ich in meinem Leben auch wirklich bestätigen kann, ob das jetzt Gott oder Christus ist oder irgendwas, das spielt dabei auch gar keine Rolle. Glaube ich jetzt persönlich auch nicht, ne, dass das irgendeine dieser komischen katholischen Figuren ist. Bin ich ziemlich überzeugt davon, dass das nicht der Fall sein wird, aber die Essenz davon ist dieselbe. In den Krisen werden wir getragen, oft von jemand anderem, und trotzdem geht es einher mit einer Einsamkeitsgefühl. Und das ist das, was mich wahrscheinlich immer wieder so dran berührt, weil das wirklich was ist, was dann im Nachhinein klar geworden ist, dass ich mich zwar in den Jahren, wo es mir nicht gut ging, sehr allein gefühlt habe, aber auch mehr als eine Person da viel, viel von dem Weg mich getragen, begleitet, unterstützt haben und mir nicht von der Seite gewichen sind, auch egal wie gemein ich zu ihnen war. Insofern ist das wirklich auch etwas, was sich vielleicht auch durch die eigene Geschichte mir auch gar nichts ausmacht. Patienten sagen manchmal, ja, jetzt habe ich sie schon wieder angerufen, das nervt sie sicher. Sag ich da, also in den 12 Jahren hat mich noch nie ein Patient genervt, wenn er wegen Problemen angerufen hat. Also. Und der andere Satz, ne, Aufgabe des Therapeuten ist es, den Schlüssel in jedem Prozess zu suchen. Das ist natürlich genau das, was wir auf der homöopathischen Ebene dann auch wieder haben, diese ähnlichste Mittel zu suchen. Genau. Also die Artikel sind alle auch auf der Homepage. Wer da eingibt, Elisabeth Dünke, biodynamische Homöopathie, findet all das. Die sind da als PDF verfügbar. Sind auch nicht jetzt mega lang. Kann man sich gut mal geben. Aus dem anderen, biodynamische Homöopathie, werden wir auch nochmal lesen, an einer anderen Stelle, in der Leseecke. So müsst ihr das ja auch nicht lesen. Ihr könnt ja dann nochmal reinhören und denken, oh ja, komm, lese ich auch noch. Ansonsten ist es dann für euch ja auch wie eine Wiederholung. Auch nett. Und eben das Buch. Das dann noch ein bisschen länger hin, will ich auch mal machen. Und wenn das Interview kommt oder schon gekommen ist, wünsche ich euch dabei sehr viel Spaß. Bis bald. Tschüss.